Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandte konservative Studien zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Donnerstag, dem 9. Oktober 2025. Heute mit der neuen gedruckten Weltwoche und einem sehr weltexklusiven Interview. Er gibt nicht viele Pressetermine, hält eher Distanz zur Presse, aber ich konnte sprechen im Sommer mit dem visionären amerikanischen Investor Peter Thiel in dessen Villa in Los Angeles. Wir haben uns über ein verlängertes Mittagessen hinweg, wir haben eigentlich schon am Morgen begonnen, aber die Diskussion dauerte und dauerte, wir wollten nicht mehr aufhören und dazwischen gab es dann noch etwas zu essen und schließlich musste Peter Thiel davon eilen, aber es gelang, ein paar Themen anzusprechen, die uns heute bewegen. Und das ist die Titelgeschichte Peter Thiel und der Antichrist. Peter Thiel, viele haben über ihn geschrieben, über ihn in den letzten Wochen und Monaten. Die Kollegen haben da einiges Aufhebens um ihn gemacht, denn Peter Thiel ist sicherlich eine wichtige Unternehmerfigur in der amerikanischen Politik, aber auch darüber hinaus. Seine Unternehmungen sind bekannt und Peter Thiel gehört zu denen, die eben an der Schnittstelle zwischen Wirtschaft und Politik Impulse geben. Er ist zum Beispiel der Entdecker des amerikanischen Vizepräsidenten J.D. Vance, den er von der Yale University her kennt. Wir haben auch über J.D. Vance gesprochen. Und er ist eng befreundet mit Elon Musk, dem reichsten Mann der Welt, dem Überunternehmer, der an der Westküste lebt. Peter Thiel, trotz zum Teil nicht so erfreulichen Entwicklungen in Los Angeles, nach wie vor in der Westküstenmetropole zu Hause. Viele reiche Amerikaner sind ja ausgezogen, leben heute vor allem in Florida, in anderen US-Staaten, aber er bleibt in LA. Ich habe ihn gefragt, warum bleibst du eigentlich hier? Er hat gesagt, ja, das Wetter sei schon ein wesentlicher Faktor und er habe jetzt halt Wurzeln geschlagen, wunderschön in den Hollywood Hills, nicht weit vom Sunset Boulevard, vom Whiskey a Go-Go, diesem ja legendären Rockclub, und das Haus von Thiel überblickend da die Endlosigkeit der Hollywood-Metropole Los Angeles. Peter Thiel und der Antichrist, der visionäre Investor, warnt vor dem totalitären Weltstaat. Ja, ich habe ihn gefragt, was ist das Thema Antichrist, das ihm da ja zugeschrieben wird? Man hat da viel Raunendes gelesen. Er hat gesagt, ja, da geht es einfach ganz konkret darum, dass unsere Regierungen mit Weltbedrohungen, mit dem Weltuntergang drohen, den heraufbeschwören, um eben immer mehr Macht an sich zu reißen. Und da sieht er eine große Gefahr. Man sagt ihm ja immer nach, gewisse ja autoritäre Neigungen zu haben, Sympathien für die etwas straffer, vielleicht auch unternehmerisch geführten Staaten. Ich kann das so nicht bestätigen, denn in unserem Gespräch hat Thiel dauernd vor der Übermacht des Staates gewarnt. Und eben davor, dass vor allem auch der politische Internationalismus, nicht der wirtschaftliche Freihandel, der Internationalismus, die globale Zusammenarbeit gewissermaßen oder der Güteraustausch und Austausch von Dienstleistungen, nicht das ist das große Problem, sondern eben, dass sich die Politik gewissermaßen grenzübergreifend zusammenschließt. Er sieht Organisationen, zum Beispiel wie die Europäische Union und andere, die sieht er sehr kritisch. Er kommt ja ursprünglich aus der libertären Bewegung, also sehr, sehr staatskritisch, und viele seiner Unternehmungen zielen auch darauf ab, hier die Macht des Staates zurückzubinden. Auf der anderen Seite hat er auch ein Weltbild, das sagt, ja, wir müssen aufpassen, es gibt da draußen gefährliche Staaten, da müssen wir schauen, dass die nicht ja in die Lage kommen, sozusagen unsere freiheitliche Ordnung zu bedrohen. Aber er ist kein klassischer kalter Krieger oder ein Neokonservativer, er hat da eine sehr nuancierte und differenzierte Position. Und das fand ich auch interessant, als wir über Donald Trump gesprochen haben. Er hat gesagt, an ihm überzeuge oder sei zumindest hoffnungsspendend, dass es kein Ideologe sei, sondern er halte Trump für einen Pragmatiker mit eben auch nuancierten außenpolitischen und innenpolitischen Ansätzen. Aber das sind nur Ausschnitte. Wir haben über so viele Themen gesprochen, auch über die Wirtschaftsentwicklung, über Europa, über Deutschland, künstliche Intelligenz, dann Elon Musk und Donald Trump, die Zerwürfnisse und die allgemeine Richtung der USA. Peter Thiel und der Antichrist und natürlich auch der Antichrist. Das Thema dann in diesem großen Gespräch über 8 Seiten mit der Titelseite der kantige und profilierte amerikanische, ursprünglich in Deutschland geborene Investor und Unternehmer, der ja an der Stanford University unter anderem Philosophie studiert, aber er ist auch Jurist. Er hat zunächst eine juristische Karriere eingeschlagen. Man hat ihm da auch einen sehr erfolgreichen Weg prognostiziert. Dann freut mich ganz besonders, dass Urs-Paul Engeler zurück ist, ein Comeback hier zumindest bei diesem Thema, das alle beschäftigt. Erbschaftssteuer, Reiche füttern junge Rote, Erbschaftssteuer, Neiderparteien im Enteignungsrausch. Das ist natürlich auch ein ganz brenzliges Ding hier. Wir haben das groß aufgemacht, eine Geschichte erzählt an der Schnittstelle, an der Bruchlinie zwischen Politik, Philosophie, Ideologie und natürlich auch Wettbewerbsfähigkeit und Wirtschaftskraft. Reiche füttern nach junge Rote. Wie lange noch, liebe Neiderparteien, wollt ihr die geduldige Demokratie für eure Enteignungsfantasien missbrauchen? Auch wenn die Juso-Erbschaftssteuerinitiative zum nächsten Reinfall wird, die Attacke macht Sorgen. Urs-Paul Engeler. Pantomime der Mode, das kurvenreiche Leben der Miuccia Prada. Das ist übrigens eine Rubrik, die ich Ihnen wärmstens empfehle. Julie Burchill, die interessantesten Frauen der Welt. Wunderwaffe der Zukunft, Chancen und Risiken des Drohnenkriegs, Gewalt gegen Frauen. Dann hat Christoph Mörgeli gesprochen mit der Diplomatin Monika Schmutz-Kirgös. Wir haben über die israelisch-palästinensische Zwei-Staaten-Lösung diskutiert, Trumps Friedenplan, die Bedeutung der Saudis und ihre Hoffnung auf ein Ende des Gaza-Kriegs. Da auch eine Beobachtung eingestreut von Urs Gehriger, der sagt, ja, als die Israeli Katar angegriffen haben, war der Aufschrei groß, aber nun sieht es so aus, als ob gerade diese Attacke einen wichtigen Durchbruchermöglicher gebildet hat jetzt zu diesen Trumpschen Initiativen. Da sind jetzt ja neue Entwicklungen in Gang. Jared Kushner, der Mann, der ja diese Abraham Accords aufgegleist hat in der ersten Amtszeit von US-Präsident Trump, die sind jetzt zusammen mit Steve Witkoff unterwegs in den Nahen Osten. Hoffen wir, sind wir gespannt, ob da ein solcher Durchbruch gelingt. Man ist ja skeptisch, ich lese auch viel skeptische Einschätzungen dazu heute in den Medien. Brüssel übernimmt, bei einem Ja zu den EU-Verträgen gilt der Wille des Schweizer Volks nur so lange, bis Brüssel interveniert und die Initiativen und Referenden korrigiert. Jetzt müssen Sie sich das einmal vorstellen. Es könnte durch dieses Unterwerfungsabkommen so weit oder dahin kommen, dass eben Brüssel Volksentscheide korrigiert in der Schweiz gewissermaßen. Ich meine, man muss sich das einmal vor Augen halten. Diese institutionelle Unterwerfung unter ein Gebilde, das faktisch im Krieg mit Russland steht, das eben auch in seiner Starrheit, in seiner Unflexibilität gar kein Manövrier, Raum, keinen Manövrierraum zulässt für Staaten, gerade in dieser Welt der Unsicherheit, sehr gefährlich. Das muss man sich überlegen. David Wiener mit einer Betrachtung zu diesen Themen. Schweizer Gaukler, erfolgreich inszenierte sich der Diplomat und Historiker Karl Jakob Burckhardt als Lichtgestalt von weltgeschichtlicher Bedeutung, bis ihn ein anderer Diplomat und Historiker entzauberte. Christoph Mörgeli über die merkwürdige Lebensgeschichte des Diplomaten Karl Jakob Burckhardt. Hurra, wir sterben aus! Hans-Ulrich Gumbrecht cancelt die Apokalypse. Das ist ein Titel, der mir sehr gut gefällt. Unser Autor, ehemaliger Stanford-Professor, bekannt natürlich bei Ihnen, cancelt die Apokalypse. Er teilt diesen apokalyptischen Szenarien des Menschheitsaussterbens eine Absage. Hier noch der Aufmacher zum Peter Thiel-Interview. Wirklich interessant, also ich empfehle Ihnen das. Er ist ein Mann, der ja natürlich sich auch als Unternehmer intensiv mit der Wirklichkeit beschäftigt. Blick in die Zeit, vielleicht noch erwähnenswert, last but not least, Uwe Tellkamp, der Gewinner des Deutschen Buchpreises für seinen Roman Der Turm 2008 ausgezeichnet, jetzt mit Der Schlaf in den Uhren sozusagen die Fortsetzung vor kurzer Zeit erschienen, einer der wichtigsten Schriftsteller Deutschlands der Gegenwart und auch politisch eine interessante Stimme, denn Uwe Tellkamp kritisiert, als einer der ganz wenigen hinterfragt er den Mainstream in der Bundesrepublik. Wir haben ihn gebeten, Gedanken zu formulieren zum 35. Jahrestag der Wiedervereinigung Deutschlands. Und er beschreibt, wie er von einem auch dankbaren Begrüßer dieser Wiedervereinigung zu einem Kritiker der heutigen, ja auch Mentalitäten in Westdeutschland geworden ist, aufgrund eben einer ja nicht mehr oder nicht wegzubringenden Überheblichkeit, die er hier beschreibt und natürlich auch anhand jetzt dieser Feierlichkeiten von letzter Woche beobachtend, wie da das politische Establishment sich entsprechend aufgestellt hat. Friedrich Merz, wir haben in der internationalen Ausgabe darüber gesprochen, hier also noch einmal die neue Ausgabe der Weltwoche. Abonnieren Sie die Weltwoche im App Store. Gehen Sie auf die Website, die schöne Printausgabe mit den wunderbaren Papierqualität, Schweizer Papier, Perlenpapier und ein, ja, natürlich auch ein haptisches Erlebnis, wenn man ein Blatt, ein Traditionsblatt physisch erleben kann. Die gedruckte oder sagen wir die geschriebene Sprache ist ja auch auf den Flimmerbildschirmen der elektronischen Apparate zu erkennen. Aber das Papier, gerade bei einem Wochentitel, bei einer Zeitung mit etwas über den Tag hinausgreifender Nachhaltigkeit, ist doch etwas sehr Spezielles. Die Kantone winden sich beim Ständemeer. Bis jetzt fordern nur das Tessin, Nidwaldenschwyz und Uri das Ständemeer für die EU-Verträge. Weitere dürfen folgen. Katharina Fontana, die sich in der NZZ profiliert als eine abweichende Stimme, zu sonst doch eher in Richtung EU tendierenden Tendenz der Zeitung. Das ist schon auch ein bemerkenswertes Thema, dass die Kantone sich nicht stärker wehren gegen ihre geplante Entmündigung durch diesen EU-Unterwerfungsvertrag. Und vor allem eben auch bei der Abstimmung sollen sie schon abdanken, dass man hier den Plan des Bundesrats vielleicht bis zur bitteren Neige verfolgt, eben kein Stände mehr zuzulassen. Das heißt ja, bei einem Volksentscheid müssen in der Schweiz, bei einem anspruchsvollen Volksentscheid, muss immer Volksmehr, also die Bevölkerungsmehrheit und die Mehrheit der Kantone zustimmen, die Gebietskörperschaften, was natürlich etwas die Macht der bevölkerungsreichen Zentren bricht. Und hier hat nun der Bundesrat verfügt, um schlanker durchzukommen. Ja, was brauche da kein Stände mehr? Das sei nicht so wichtig, diese Volksabstimmung. Gleichzeitig wird uns aber eingeredet, wenn wir diese Verträge nicht unterzeichnen, sei das von existenzieller Nachteiligkeit für die Schweiz. Davon ist nichts zu halten, von diesem Argument. Das erinnert an die Weltuntergangsbekundungen nach der Ablehnung des Beitrittsgesuchs oder des Beitrittsverfahrens zum europäischen Wirtschaftsraum 1992. Auch damals hieß es, die Schweiz werde dann auf Knien nach Brüssel rutschen. Das ist nicht der Fall gewesen. Also die Kantone hier unfassbar lassen sich gewissermaßen das Heft aus der Hand nehmen, ja, geben es freiwillig sogar noch ab, wollen es gar nicht, beanspruchen es gar nicht. Bund stuft auch attackierte Gebiete in der Ukraine als sicher ein. Das ist der Titel im Tagesanzeiger. In anderen Zeitungen heißt es, der Bund verlängert den Schutzstatus S für Ukrainer. Da merken Sie, wie jetzt also der Wille oder die politische Einstellung der Redaktionen, die Titelgebung formt. Im Tagesanzeiger wird der Eindruck erweckt, ja, um Himmels Willen, jetzt werden sogar attackierte Gebiete der Ukrainer als sicher eingestuft. während auf der bürgerlichen, auf der rechten Seite ganz anders getitelt wird. Dort heißt es, ja, der Bundesrat schränkt entgegen seiner Versprechungen den Schutzstatus S nicht maßgeblich ein. Also weiterhin werden Zehntausende von Ukrainern in die Schweiz kommen, mit der Aussicht eben hier zu bleiben. Und das wird ja vor allem von der SVP bekämpft. Man sagt, hört auf, schafft diesen Schutzstatus S ab, denn ein Großteil der Ukraine ist sicher. Und Sie sehen ja an dieser Karte, die roten Gebiete, in die darf man nicht zurückkehren, nur im ganz westlichen Teil, dies wird als sicher eingestuft. Ich war ja unterwegs im letzten Jahr, wir sind hier von der ungarischen Grenze bis nach Kiew gefahren, selbst in Kiew ist bei Luftalarm kein Ausnahmezustand ausgebrochen. Und hier steht natürlich die Auffassung dahinter, dass Russland einen gnadenlosen Vernichtungskrieg gegen die Zivilbevölkerung führen würde. Das ist nicht der Fall. Das wird auch festgehalten. Ich habe die Statistiken gezeigt, die zivilen Opfer in diesem Krieg. Jedes zivile Opfer ist eines zu viel. Aber wenn man das fair beurteilt und richtig sachgemäß, kommt man zum Schluss, dass der Ukraine-Krieg eben gegenüber der Zivilbevölkerung von beiden Seiten viel zurückhaltender geführt wird, als dies bei anderen Kriegen bis in die unmittelbare Gegenwart der Fall war. Klimastreik Schweiz schlägt martialische Töne an. Da mischt man sich jetzt auch in den Nahostkrieg ein, zeigt das Thema Klima ist da nur eines unter vielen. Dann ein Gerichtsentscheid, der Kopfschütteln auslöst. Vierfachmörder will unbedingt raus. Ein neues Urteil macht Häftling Thomas Nick jetzt Hoffnung trotz lebenslänglich und Verwahrung. Das war die schreckliche Tat. Thomas Nick ermordete in Rupperswil, Aargau, eine Mutter aus der Nachbarschaft, ihre Söhne und die Freundin des älteren Sohnes. Und nun soll ihm da ein Gerichtsentscheid den Weg in eine Therapie äußern. Das würde natürlich einmal mehr den Eindruck einer Täterjustiz, einer täterfreundlichen Justiz beflügeln. Die UBS in der Bredouille, einmal mehr in den Vereinigten Staaten. First Brands, Autozulieferer, geht bankrott mit 500 Millionen Schweizer Franken, sei die Grossbank da investiert gewesen. Wo investiert wird, können Fehler passieren. Über die nächste Phase des Nahostkriegs und des Friedensprozesses haben wir gesprochen. Ich komme gleich in der internationalen Ausgabe darauf zurück und dort werde ich auch auf dieses Buch vielleicht noch zu sprechen kommen. Patrick J. Buchanan, Where the Right Went Wrong. Ein Buch aus dem Jahr 2003, 2004. Hochinteressant, brillant, was dieser frühere konservative amerikanische Präsidentschaftskandidat zu sagen hat, Publizist, Kommentator, ehemaliger Redenschreiber des US-Präsidenten Richard Nixon, selber ein begnadeter Autor und Buch-Bestseller-Autor, hat sich vor einigen Jahren aus der Politik zurückgezogen. Und interessant, ich muss hier gleich korrigieren, etwas, was ich im neuen Editorial schreibe, der Spruch «America first» sei von Donald Trump entwickelt worden, das ist nicht so. Ich lese ihn bereits hier bei Patrick J. Buchanan. Hier sind viele, viele Gedanken vorweggenommen. Kritik an den Republikanern aus konservativer Sicht. Kritik, wie sie heute US-Präsident Donald Trump sozusagen mit seiner Politik in der Praxis verwirklicht. Dazu mehr gleich im Anschluss. Vielen herzlichen Dank. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und melde mich gleich wieder zurück.